Er hat sich wieder mal in die theologische Diskussion eingemischt. Ich meine Heiner Geißler, 86-jähriger Heißsporn, früherer Spitzenpolitiker, Bundesminister, bekennender Katholik, ehemaliger Jesuitenschüler. Anfang des Monats war es in einem Interview mit der Rheinischen Post. Da sagte Heiner Geißler, ja, heute würde Luther bestimmt die Trennung zwischen evangelisch und katholisch längst für überflüssig halten, da doch alle wichtigen Probleme längst gelöst seien. Mit Ausnahme vielleicht der Unfehlbarkeit des Papstes. Nun, das ist schon ein abenteuerliches theologisches Urteil. Aber dann hat Geißler noch einen rausgehauen. Er hat nämlich die Luthers Rechtfertigungslehre ins Visier genommen. So nach evangelischer Überzeugung ist das ja der Kern des Evangeliums, der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt. Und Geißler hat die Rechtfertigungslehre als Irrglauben bezeichnet. Begründung: Sie setzt voraus, dass die Menschen belastet sind von der Erbsünde, also mit vielen Schuldgefühlen durchs Leben gehen. Das ist aber ganz und gar nicht die Botschaft des Evangeliums. Mit diesem Irrglauben muss endlich theologisch aufgeräumt werden. Das gilt aber auch für die katholische Kirche. Zitat Ende. Muss ein wenig schmunzeln, wenn man das so liest. So ähnlich hatte Heiner Geißler sich schon letztes Jahr in seinem Lutherbuch geäußert. Was müsste Luther heute sagen? Da sagt er, Luther habe den Menschen viel zu stark als Sünder gesehen, der allein durch Gottes Gnade erlöst werden könne. Er, Geißler, wolle aber nicht auf Gnade angewiesen sein. Immerhin sei er ein tätiger Christ. Er habe viel Sozialpolitik und Menschenrechtspolitik betrieben. Und lieber wolle er sich selbst vertrauen und einigen anderen Menschen, als ganz auf Gott zu vertrauen. Genau um diese Frage geht es auch in Römer 10. Wir brauchen gar nicht erst die Aktualität der Bibel zu belegen. Wir müssen nur theologisierende Politiker zitieren. Oder vielleicht auch von Türangelgesprächen erzählen, die wir in der Nachbarschaft führen oder im Büro. Das ist genau der gleiche Befund, wie ihn Paulus bei den führenden jüdischen Theologen seiner Zeit schon feststellte und wie wir ihn letzten Sonntag in Vers 3 von Römer 10 gesehen haben. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das ist demnach also kein speziell jüdisches, sondern ein allgemein menschliches Problem. Es ist urmenschlich. Wir wollen unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Unter diese Überschrift könnte man die gesamte Religionsgeschichte stellen. Wir wollen uns selbst den Himmel verdienen, sofern wir überhaupt damit rechnen, dass es ihn gibt. Wir wollen uns zumindest selbst vor Gott behaupten und manche würden vielleicht sagen, vor unserem Gewissen behaupten oder vor welcher Instanz auch immer, wenn sie auch überhaupt je da sein sollte. Aber wir wollen uns selbst behaupten und bestätigen und wir glauben, wir schaffen das. Und gerade an diesem Punkt zieht Paulus jetzt die Linie zwischen Glauben und Religion, die Trennlinie zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Christ und Nichtchrist, zwischen gerettet und verloren, zwischen Himmel und Hölle. Und er bindet das zusammen, er bündelt das in diesem Vers 4, wo er alles auf den Punkt bringt und sagt, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Diesen Vers kann man nur vom Ende her verstehen. Paulus will damit sagen, für jeden, der glaubt. Das heißt, wer Jesus gefunden hat, wer sich zu Jesus bekehrt hat, wer weiß, ja, er hat mich jetzt freigesprochen, ich bin Gottes Kind, er hat meine Schuld vergeben, für jeden, der glaubt, der wird von da an nicht länger versuchen, durch das Erfüllen des Gesetzes sein Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Der wird endlich aufhören mit diesen erbärmlichen Bemühungen, durch das Halten irgendwelcher Regeln und Gesetze Gott zufriedenstellen zu wollen und zu meinen, dadurch sich das ewige Leben verdienen zu können. Für den ist Christus das Ende des Gesetzes geworden. Das bedeutet Vers 4, weil er weiß, ich kann mich nicht selbst vor Gott gut genug machen. Weil er aber genauso weiß, Christus hat alles für mich getan. Was sein ist, ist mein. Und darum muss ich auch nicht länger versuchen, meine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, mich selbst vor Gott rauszuputzen und mich selbst in Position zu setzen und zu zeigen, wie gut ich bin. Denn er hat längst alles für mich getan, als er am Kreuz für meine Schuld bezahlte. Und darum ist Jesus das Ende des Gesetzes für jeden, der glaubt. Das Ende dieses vergeblichen Strebens nach Werkgerechtigkeit, wie wir sagen würden. Für den, der glaubt. Die übrigen, die werden es weiter auf diesem Weg versuchen. Für die ist Christus nicht das Ende des Gesetzes. Die werden es weiter versuchen, durch Moralität, durch menschliche Leistung, irgendwie mit Gott und ihrem Gewissen klarzukommen. Oder sie werden irgendwann ganz aufgeben. Bis dahin waren wir letzten Sonntag gekommen. Dieser Satz entscheidet für Paulus den gesamten Religionsvergleich. Christus ist das Ende der Religion. Und diese Aussage, die ist so schwerwiegend und sie hat so starke Auswirkungen, dass Paulus es für nötig hält, sie nochmal zu begründen. Und deshalb setzt er in Vers 5, wo wir heute weitermachen, nochmal an mit nämlich. Da sehen Sie, als drittes Wort steht da nämlich. Jetzt kommt nochmal eine Begründung. Es ist bei Paulus ja alles völlig logisch aufgebaut. Und dabei wird Paulus uns heute auf eine überraschende Entdeckung stoßen, die wir in diesem Zusammenhang wahrscheinlich so nicht erwartet hätten. Nämlich die Entdeckung, dass das Evangelium eigentlich einfach ist und der Unglaube darum unentschuldbar. Und das ist der Titel heute Morgen unserer Predigt, warum das Evangelium einfach ist. Das wäre wahrscheinlich das Letzte, worauf die meisten kämen, wenn sie an den Römerbrief denken, dass das Evangelium einfach sei. Sogar der Apostel Petrus hat das ja offen und ehrlich mal über seinen Apostelkollegen Paulus geschrieben. In 2. Petrus 3, da schreibt Petrus ab Vers 15 über den geliebten Bruder Paulus, der euch ja geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, 2. Petrus 3, 15, dann sagt er, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Also, der geliebte Bruder Paulus hat manches geschrieben, was schwer zu verstehen ist, sagt sogar Petrus. Und das stimmt ja auch. Das Evangelium ist komplex. Es ist differenziert, es ist präzise. Das Evangelium kann man nicht einfach so im Vorbeigehen mal mit dem halben Ohr hören und mal so mitnehmen. Wir müssen es deswegen gründlich erklären, gründlich auslegen. Einfaches Evangelium bedeutet nicht ein dogmatisch verplattetes Evangelium. Ein Pseudo-Evangelium reduziert auf ein paar Sprechblasen und ein paar Formeln. Und doch gilt zugleich, bei aller Differenzierung und Präzision, das Evangelium ist einfach und glasklar. Und das wird Paulus in den nächsten Versen belegen. Und jetzt schauen wir, wie er diese These von Vers 4, Christus das Ende des Gesetzes, weiter entfaltet. Und er sagt, letztlich gibt es zwei verschiedene Wege. Zwei verschiedene Wege, mit denen Menschen versuchen, ihr Verhältnis zu Gott in Ordnung zu bringen. Zwei verschiedene Wege, mit denen Menschen grundsätzlich versuchen, vor Gott gut dazustehen. Gerecht zu sein, in dem Sinne von Gott als gerecht freigesprochen, anerkannt zu werden, akzeptiert zu werden, eingelassen zu werden am Ende in sein Reich, in den Himmel. Der eine Weg ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz und der andere Weg ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Und diese beiden Wege stellt Paulus jetzt einander gegenüber. Und in Vers 5 beschreibt er zunächst, wie die Gerechtigkeit aus dem Gesetz funktioniert. Da sagt er, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so, Doppelpunkt. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das ist ein Zitat aus 3. Mose 18, Vers 5. Der Mensch, der diese Dinge tut, der wird durch sie leben. Das Gesetz kann mir nur dann zum Leben dienen, wenn ich es halte. Das ist ja klar, das ist die Aussage von 3. Mose 18. In dem Zusammenhang von 3. Mose 18 geht es unter anderem um Bestimmungen zum Schutz der Ehe und der Sexualität. Also bei Mose geht es in 3. Mose 18 um bestimmte ethische Fragen. Um praktische Gerechtigkeit, wenn man so will. Er sagt zum Beispiel, das Ehebruchsverbot schützt deine Ehe nur, wenn du dich dran hältst. Logisch. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und die theologischen Gegner von Paulus und die Mehrheit der jüdischen Theologen hatte aus diesem ethischen Prinzip einen Heilsweg gebaut, einen Rettungsweg, wofür das niemals gedacht gewesen war. Sie haben gesagt, das Gesetz ist die Quelle des Lebens mit Gott. Und viele Juden haben wirklich gedacht, sie könnten die Gebote vollständig einhalten. Man muss verstehen, durch die Traditionen der Väter, die sogenannten, durch die rabbinischen Auslegungen und Zusätze, hatte das Judentum den Anspruch des Gesetzes im Laufe der Jahrhunderte so weit runtergeschraubt, so weit verharmlost, dass zur Zeit Jesu viele Juden wirklich der Meinung waren, sie könnten das halten. Sie könnten das schaffen. Nehmen wir als Beispiel den sogenannten reichen Jüngling. aus Matthäus 19, Vers 20. Das habe ich alles gehalten. Also so ähnlich wie Heiner Geißler heute, ne? Redet mir keine Schuldgefühle ein. Das habe ich alles gehalten. Das ist genau diese Haltung. Und sie deuteten 3. Mose 18 in dem Sinne, dass man durch eigene moralische Anstrengung in den Himmel kommt. Was Mose so nie gesagt und nie gemeint hatte. Und Paulus macht jetzt deutlich, Leute, diese Hoffnung, ich nenne das mal dieses Geißler-Syndrom, das ist eine gefährliche Selbsttäuschung. Ein Trugschluss. Ihr versucht das Unmögliche, wenn ihr durch eure Werke gerecht werden wollt. Das ist zum Scheitern verurteilt. Denn kein Mensch kann je gut genug sein, um dem Gesetz zu genügen. Keiner. In Galater 3, Vers 10 hat Paulus das ganz ähnlich gesagt. Da hat er übrigens auch 3. Mose zitiert. Und da sagt Paulus es so, in Galater 3, Vers 10. Alle, die aus Werken des Gesetzes sind, das heißt, die sich darauf verlassen, dass sie gut genug sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, und dann kommt ein Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 27. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Also das ist einfach nicht zu schaffen. Und so steht es ja auch im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 10. Wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, ist in allem schuldig geworden. Damit haben wir ein ganz klares Ergebnis. Wer die Gerechtigkeit aus dem Glauben sucht, wird, aus dem Gesetz sucht, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz sucht, wird definitiv scheitern. Und dem, dieser Gerechtigkeit aus dem Gesetz, Vers 5, stellt Paulus jetzt den anderen Weg gegenüber. Ab Vers 6, und das ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Er stellt die da quasi wie eine Person. Die Gerechtigkeit aus Glauben redet zu. Also das gilt. Und jetzt ist es hochinteressant. Paulus widerlegt die falsche Anwendung von 3. Mose 18, wo die Gegner behaupteten, quasi Mose hätte Werkgerechtigkeit gelehrt. Und es wäre ja denkbar gewesen, dass er den theologischen Gegnern einfach zeigt, Leute, ihr habt das aus dem Kontext gerissen, aus dem Zusammenhang. Aber Paulus macht das etwas anders nach der damals üblichen Methode. Er bringt einfach einen weiteren Bibeltext, der beweist, dass das Gesetz nicht retten kann und unsere angestrengten Bemühungen nicht retten kann. Und er benutzt dafür einen Bibeltext, der im Judentum damals sehr prominent war, nämlich 5. Mose 30, die Verse 12 bis 14. Und Bruder Donner hat uns ja einen Auszug aus diesem Kapitel auch vorgelesen. Und jetzt stellt Paulus die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, Vers 5, und die Gerechtigkeit aus dem Glauben ab Vers 6 einander gegenüber. Und jetzt kommt die Sache mit dem einfachen Evangelium, obwohl es zugegebenermaßen auf den ersten Blick etwas schwer aussieht. Aber jetzt kommt der wichtigste Gliederungspunkt dieser Predigt, wenn Sie hier mitschreiben wollen. Erstens, das Evangelium ist einfach zugänglich. Erstens, das Evangelium ist einfach zugänglich. Das sind die Verse 6 bis 8. Und ich muss zugeben, dass die schwierigste Stelle dieses Textes ist in Kapitel 10. Und ich bete innerlich, dass es doch mit des Herrn Hilfe gelingen möge, das deutlich zu machen. Und wenn wir diese drei Verse geschafft haben, dann haben wir unsere wichtigste Arbeit für heute, denke ich, bewältigt. Ich lese es erstmal im Zusammenhang. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt sie, nämlich die Gerechtigkeit aus Glauben? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Wir werden uns da heranarbeiten. Also der Zusammenhang von 5. Mose 30 ist diese Verheißung, dass Gott Israel eine Zukunft schenken wird. Israel wird wiederhergestellt werden in der Zukunft. Und Gott macht in diesem Kapitel auch deutlich, dann werden die Herzen mit echter Liebe zum Herrn umkehren. Das wird nicht einfach nur eine äußerliche Veränderung sein, sondern das wird im Herzen geschehen. Und Paulus weiß, auch wenn das 5. Mose 30 nicht sagt, das wird dann sein, wenn der Messias kommt. Und darum kann Paulus diese Formulierungen aus 5. Mose 30, die Mose noch im Hinblick auf Israel gebraucht, die er dort noch begrenzt auf das Alte Testament. Paulus kann diese Formulierungen aufnehmen als Hilfe, als Formulierungshilfe, wenn man so will, und mit Hilfe dieser Worte, die Paulus dann noch weiter ergänzt und erweitert, etwas Größeres ausdrücken, was weit über Mose hinausführt. Aber Paulus will sagen, das steckt da schon angelegt drin in 5. Mose 30. Das ist da schon keimhaft enthalten. Klammer auf, so dürften wir natürlich mit dem Alten Testament nicht umgehen. Aber wir sind auch keine Apostel, die von Gott inspiriert werden, um Gottes Wort zu schreiben. Paulus ist hier geleitet vom Heiligen Geist. Er muss das in dieser Situation von Gott geleitet machen. Und jetzt habe ich Ihnen diesen Text so aufgeschrieben, dass ich die Zusätze, die Paulus einfügt, unterstrichen habe mit einem Unterstrich. Wir wollen diesen Gottesdienstzettel auch ins Internet mit dazustellen, dass man das vergleichen kann. Also alles, was Paulus hinzufügt, ist unterstrichen und alles, was aus 5. Mose zitiert, ist nicht unterstrichen. Und dann heißt es eben so, aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so und dann kommt das erste Zitat, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das 5. Mose 30, Vers 12. Und Paulus fügt hinzu, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? Bei Mose steht er ursprünglich, wer wird über das Meer fahren? Und das Meer setzt Paulus dann gleich mit dem Abgrund. Vorgestellt der Hades, das Totenreich. Wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? Nämlich, um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Die Gerechtigkeit aus Glauben. Das fügt wieder Paulus hinzu. Und dann kommt wieder Zitat aus 5. Mose 30. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und Paulus sagt, dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Der letzte Satz. Das ist der entscheidende Punkt, den Paulus von 5. Mose 30 übernimmt. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Und was sagt er damit? Er sagt damit, was für das Lehren von Mose galt, das gilt für das Evangelium erst recht. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Es ist dir nahe. Das Evangelium ist zugänglich. Das ist die Botschaft. Paulus sagt, das Evangelium ist einfach zugänglich. Du musst dich nicht verrenken, um irgendwelche verborgenen Wahrheiten aus irgendwelchen theologischen Winkeln hervorzuklauben. Sondern das Wort, von dem Gott will, dass ihr es hört, von dem Gott will, dass ihr es versteht, von dem Gott will, dass es euer Leben umpflügt. Dieses Wort hat er sehr nahe an euch herangebracht. Das Wort ist dir nah in deinem Mund, du kannst es nachsprechen, du kannst es lesen, du hast es in verschiedensten Übersetzungen vorliegen, du kannst es sogar im Urtext konsultieren, wenn du die Sprachen lernst. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das heißt, du kannst dich damit auseinandersetzen, du kannst dich dazu in Bezug setzen, du kannst darauf antworten, du kannst nachfragen. Es ist da. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, das Evangelium von der Gerechtigkeit aus Glauben. Und verstehen Sie, in diesen speziellen Versen sagt uns Paulus etwas A über Jesus selbst und B über das Evangelium, das von Jesus verkündigt. Über beides, über Jesus und über das Evangelium. Was sagt er über Jesus selbst? Er sagt über Jesus selbst, er hat längst alles getan, was nötig war, um uns zu retten. Er sagt über Jesus selbst, das ist nicht mehr ergänzungsbedürftig. Da muss nicht noch irgendwas nachgebessert und hinzugefügt werden. Er ist vom Himmel herabgekommen, Vers 6. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Das ist längst geschehen. Die Menschwerdung Gottes, die Theologen sagen, die Inkarnation, ist längst geschehen. Da muss niemand mehr Jesus dazu bewegen, aus dem Himmel auf die Erde zu kommen. Das hat er gemacht. Paulus sagt, Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Oder denken wir an Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, also das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Also er ist vom Himmel herabgekommen, du musst ihn da nicht mehr runterlocken. Und das, er ist auch längst von den Toten wieder heraufgekommen, das ist Vers 7, wer wird in den Abgrund steigen? Ist nicht nötig, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Er ist doch schon längst auferstanden. Er ist schon längst Mensch geworden. Vers 6, er ist schon längst auferstanden, hat den Tod überwunden. Und das hängt ja mit allem zusammen, was er am Kreuz für uns getan hat. Durch die Auferstehung wurde der Kreuzestod besiegelt und beglaubigt. Da muss niemand mehr irgendwas ergänzen oder Christus erneut zugänglich machen oder durch irgendwelche Rituale Christus aktualisieren oder was auch immer. Er ist alles bereit. Jesus hat alles vollständig für uns erledigt. Niemand muss sich mehr verrenken, um an seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott weiter zu basteln. Weil es ja sowieso nicht funktioniert, Vers 5. Sondern was Jesus getan hat, das steht jetzt allen Menschen zur Verfügung, die im Glauben danach greifen. Das ist hier gemeint. Und damit wir an Jesus rankommen können und an das, was er uns schenkt, rankommen können, brauchen wir was? Wir brauchen einfach zugängliche Informationen. Und auch das betont Paulus in diesen Versen. Sie sprechen über Jesus selbst, dass er längst alles vollbracht hat. Aber sie sprechen auch über das Evangelium, das uns von Jesus berichtet, das uns gewissermaßen persönlich die Brücke baut zu Jesus. Über das Evangelium können wir hinkommen zu Jesus. Das ist das Wort des Glaubens, sagt Paulus Vers 8. Das Wort, und dieses Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Es ist da. Jeder, der heute Morgen hier sitzt, hat es da. Gott steht gewissermaßen vor dir mit seinem Wort. Es ist einfach zugänglich. Das Evangelium von Jesus ist keine esoterische Geheimbotschaft. Das Evangelium von Jesus ist kein Worträtsel, das man mit Hilfe irgendeines Codes mühsam entschlüsseln müsste. Das Evangelium ist kein Da Vinci-Code. Es ist keine Gralslehre für eingeweihte, religiös hochsensible, sondern es liegt offen zutage, das sagt Paulus hier. Es ist zugänglich. Die Engländer würden sagen, es ist accessible. Es bedarf keines akademischen Studiums, um an das Evangelium ranzukommen. Man muss nicht erst ins Kloster gehen, Exerzitien machen, um ans Evangelium ranzukommen. Man muss nicht eine besondere moralische Qualität erstmal erreicht haben und bestimmte Dinge in seinem Leben ändern, um sich auf das Evangelium vorzubereiten, damit es einen dann irgendwo noch erreichen kann. Also, dass man sich vom Level her dem Evangelium etwas annähert. Nein. Wie es in diesem schönen Lied gesagt wird, es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, es ist niemand zu arm oder reich. Es ist niemand zu einfach und niemand zu fein. Gottes Liebe gilt für alle gleich. Es ist niemand zu gut, es ist niemand zu schlecht, es ist niemand zu frech oder scheu. Es ist niemand zu schuldig und niemand zu gerecht. Gottes Liebe macht uns völlig neu. Das Wort ist dir nahe, sagt Paulus, es ist zugänglich. Ein Kind kann vom Evangelium genauso angesprochen werden wie ein Moslem in der Asylantenunterkunft. Oder wie ein Wissenschaftler, der in der Mittagspause im Labor eine Bibel findet. Oder wie ein 90-Jähriger, der im Seniorenheim eine CD mit einer Predigt hört. Das Wort ist dir nahe. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Beispiele, die man hier erzählen könnte. Jeder von uns könnte wahrscheinlich auch aus seinem Leben erzählen. Ein 6-Jähriger, der ist dann später ein bekannter Pastor und Bibelausleger geworden und der schreibt im Rückblick auf seine Kindheit, als ich 6 Jahre alt war, waren wir mit meinen Eltern, es waren auch Christen, im Urlaub in Florida. Und dort habe ich zusammen mit meiner Mutter an einem Tag gebetet und Christus im Glauben als meinen Retter angerufen. Und er hat dann viele Bücher und Bibelkommentare geschrieben, hunderte von Predigten gehalten. Aber als kleines Kind, als 6-Jähriger, das war der Tag, wo er zum Evangelium fand. Es ist zugänglich, es ist nicht ferne. Oder hier ein Heft mit Berichten von Rabbinern. Rabbinern, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden haben durch das Evangelium, die Weisheit ruft. Und dann berichten sie alle, der Rabbiner Wertheimer, der Rabbiner Hermann Gurland, der Rabbiner Asher Levi, der Rabbiner Berg, der Rabbiner Charles Freshman und wie sie alle heißen. Und das ist alles eine Bestätigung dieses Satzes, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das Evangelium ist zugänglich. Sie haben es alle gefunden. Sie kamen aus einer völlig anderen Denktradition. Sie hatten eine ganz andere Überzeugung und das Wort Gottes, die Wahrheit des Evangeliums ist ihnen begegnet. Und dann noch ein Beispiel. Das ist ein Buch, das die Studiengemeinschaft Wort und Wissen herausgegeben hat, das unter dem Titel Mit Kopf und Herz, Bekenntnisse zum Gott der Bibel im Zeitalter der Wissenschaft. Und hier beschreiben Mitarbeiter dieser wissenschaftlichen Studiengemeinschaft, Physiker, Biologen, Wirtschaftswissenschaftler, sogar ein Theologe dabei, wie sie zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden haben. Und so unterschiedlich ihre Lebenswege sind, es ist immer das eine Evangelium, das sie zu Jesus gebracht hat, das dann plötzlich klar vor ihnen stand. Bei manchen war es ein über Jahre dauernder Prozess, bei dem anderen ist es von einem Augenblick auf den anderen gegangen. Aber immer das Gleiche, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das Evangelium ist einfach zugänglich. Und in diesem Sinne können wir wirklich von einem einfachen Evangelium sprechen. Und weil sich uns der Herr Jesus im Evangelium zuwendet, ist Jesus auch einfach zugänglich. Jesus ist einfach zugänglich. Das ist unser erster Punkt. Das Evangelium ist einfach zugänglich. Und wir, natürlich, wir machen uns Schwierigkeiten. Wir machen es uns schwer. durch unseren Stolz, durch unsere Sünde, durch unsere Selbstgerechtigkeit. Aber das liegt an uns, nicht am Evangelium. Und darauf zielt dieser ganze Abschnitt, Vers 5 bis 8. Was für ein Gegensatz. Die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, Vers 5, das ist ein dauernder Kampf, nie erreichbar, ein ewiges Laufen und niemals Ankommen, ist hoffnungslos. Und dann dagegen die Gerechtigkeit aus Glauben, die Verse 6 bis 8. Wissen Sie, das ist eine ganz starke Ermutigung für uns zum Evangelisieren. Dass wir wissen dürfen, das Evangelium ist einfach zugänglich. Es findet seinen Weg. Zu Gottes Zeit, das ist kein Automatismus. Das ist nicht wie ein Zauberstab, dass wir einen Menschen das Evangelium hinhalten und er bekehrt sich. Aber es findet seinen Weg und es ist zugänglich. Und es kann Menschen erreichen, bei denen wir uns das niemals vorstellen können. Wie soll der aus dieser Tradition und Geschichte herkommen, mit diesem Gedankengut jemals vertraut werden? Und Paulus sagt, das Wort ist dir nahe. Es ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Also, das ist für uns eine starke Ermutigung. Und es ist für uns zugleich, und das ist ganz wichtig, es ist für uns zugleich der Auftrag, allen Verdunkelungen zu widerstehen, die das einfach zugängliche Evangelium hinter irgendwelchen Mauern und Gittern wieder verstecken wollen, die es unzugänglich machen wollen. Und ich nenne Ihnen mal ein paar praktische Beispiele, wie das Evangelium wieder, das einfach zugängliche Evangelium wieder hinter Mauern, wieder hinter Gitter gepackt wird, damit wir da aufpassen und uns dagegen wehren können und anderen Menschen auch helfen können. Da ist einmal die ethische Mauer, hinter der man das Evangelium versteckt und wieder wegschließt. Ja, die ethische Mauer, da verschwindet der persönliche Jesus hinter einer Mauer von sozialen oder politischen Forderungen. Da sagt man nicht, du darfst persönlich zu Jesus kommen, um deine Sünde loszuwerden und den heiligen, lebendigen Gott zum Vater zu bekommen, das größte Privileg, was dir in deiner gesamten Lebensgeschichte passieren kann, sondern da sagt man, du sollst dir an Jesus ein Vorbild nehmen und im Sinne Jesu die Welt verbessern. In diesem Sinne sprach Heiner Geißler im selben Interview etwa von den Werten des Evangeliums. Das hört man häufig, diesen Ausdruck, so als ob es sich beim Evangelium in erster Linie um einen Wertekanon handele. Um eine Anleitung zum ordentlichen Leben und nicht um eine Botschaft, wie wir gerettet werden. Und wie sich so diese Werte des Evangeliums dann auswirken, hat Geißler in dem Interview gesagt, wenn die Christen sich zusammenschlössen und eine einheitliche Konzeption lieferten, deswegen muss auch Ökumene sein, für eine Wirtschafts- und Friedensordnung auf dieser Erde, dann würden die Menschen auch wieder Hoffnung bekommen, dass es eine gute Zukunft gibt. Das Evangelium ein Wertekanon. Da verschwindet es hinter einer ethischen Mauer, hinter einem ethischen Gitterzaun. Und das ist auch eines der Hauptprobleme der ganzen Emerging Church-Ideologie, dass die Gefahr sehr groß ist, dass das Evangelium dort zu einem Wertekanon reduziert wird, nach dessen Vorgaben man die Welt verbessern will. Und neben dieser ethischen Mauer, die das zugängliche Evangelium verstellt, gibt es eine, ich würde sagen, eine mystische Mauer. Eine mystische Mauer. Die Mystiker versuchen genau das, was Paulus in Vers 6 ablehnt. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen oder in den Abgrund hinuntersteigen. Das ist im Grunde genommen, was die Mystiker wollen. Sie sagen, geh tiefer in dich hinein, versenke dich, suche einen Ort in dir, wo du Jesus in dir findest. Und manche binden das dann noch an äußerliche Orte, sagen, geh in ein Kloster, in ein Meditationszentrum, geh in die Einsamkeit, damit du dir selbst begegnest und in dir dann Gott begegnest. Der Mystiker, der würde sich möglicherweise sogar auf Vers 8 berufen wollen, sagen, Gott ist mir nah in meinem Herzen. Aber was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen Paulus und dem Mystiker könnte kaum größer sein. Der Mystiker sagt, ich muss Gott durch Versenkung in meinem Herzen finden. Und Paulus würde sagen, du kannst Gott schon längst durch Lesen in deinem Herzen haben. Du musst nicht Gott durch irgendwelche geheimnisvolle Versenkung in deinem Herzen finden. Er ist doch schon längst da durch sein Wort. Er hat sich dir gegenüber doch erklärt, er hat sich doch vorgestellt, er hat sich doch zugänglich gemacht. Das ist die mystische Mauer nach der ethischen Mauer. Und dann eine dritte Mauer, die ich noch erwähnen will, das ist die römische Mauer. Also nicht die chinesische Mauer, sondern die römische Mauer. Darauf hat Martin Lloyd-Jones in diesem Zusammenhang hingewiesen. Die römisch-katholische Kirche redet über Jesus oft, ja, er ist sehr erhaben, er ist göttlich, aber er ist nicht so nahe. Halte ich lieber an seine Mutter. Maria, die ist viel zugänglicher. Die kann dir einen Zugang zu Jesus vermitteln. Die kann Fürsprache für dich halten. Und sie merken, was da geschieht. Da wird wieder eine Mauer, da wird wieder ein Gitter zwischen uns und Jesus geschoben. Denken Sie mal an die Marienbilder, die es an vielen Stellen gibt. Da haben Sie meistens eine große Maria mit einer freundlichen, einladenden Haltung und so dieses kleine Jesuskindchen auf ihrem Arm. Und Maria steht ganz im Mittelpunkt. Sagt, geh zu ihr, durch Maria zu Jesus. Das ist wieder eine Mauer dazwischen geschoben, in diesem Fall die römische Mauer. Und der Theologe Helmut Frey hat dieses Problem sehr, sehr gut erkannt und in einem Aufsatz so beschrieben. Er hat gesagt, der Grundzug des Katholizismus ist das Streben danach, Gottes Werk in die Hand des Menschen zu nehmen. Und man versteht nicht, dass alle Zwischen- und Nebeninstanzen doch durch Jesus am Kreuz längst weggefegt sind. Und darin sieht er das größte Problem. Er sagt, die katholische Einschaltung von Zwischeninstanzen und Aufbietung von Leistungen, die vom Alten Testament geweissagte und von Jesus dem Glauben zugesagte Ganzheit der Erlösung und Gottunmittelbarkeit der Erlösten. Verstehen Sie, Jesus sagt, du kannst zu mir direkt kommen. Du brauchst keinen Priester, du brauchst keine Kirche, du brauchst keine Eucharistie, du brauchst keine Maria, du brauchst keine Heiligen. Da ist keine Mauer, da ist kein Gitter. Das Evangelium ist einfach zugänglich. Jesus, Jesus selbst. Und genau das macht Paulus hier deutlich. Und so, wie der Katholizismus Jesus verstellt, verstellt er auch den direkten Zugang zu seinem Wort. Er sagt, ja gut, ihr sollt auch die Bibel lesen, aber lest es durch die Brille der kirchlichen Auslegungstradition. Nur die Kirche kann letztlich sagen, wie das richtig zu verstehen ist. Und im Zweifelsfalle nur das Lehramt mit dem Papst an der Spitze. Und wissen Sie, was dadurch geschieht? Dadurch wird aus der Freude der Erlösung im Katholizismus ein großes Problem. Es ist alles ganz problematisch. Man kann wieder in eine Todsünde fallen und dann ganz weg sein vom Fenster. Es darf im Katholizismus keine Heilsgewissheit geben, also diese Gewissheit, der Herr bringt mich durch. Noch in der Totenmesse müssen ganz komplizierte Regeln eingehalten werden. Und wenn das nicht geschieht, wird es problematisch. Neulich stand in der Kerpener Zeitung eine folgende Nachtraueranzeige. Da heißt es in dieser Traueranzeige, Entschuldigung bei allen Mittrauernden, die am 12.02.2016 in Kerpen an der Beerdigung unseres Vaters teilnahmen, möchten wir uns für die vom Pfarrer fürchterlich abgehaltene Messe entschuldigen. Bei unserem Vater taten wir dies bereits auf dem Weg zum Grab. Also das ist eine Nachtraueranzeige. Es ist alles kompliziert, es ist alles schwierig. Und das ist alles immer noch mal irgendwie in Gefahr. Und dann weiß man immer noch nicht, was aus dem Fegefeuer wird. Und dann lieber noch mal sicherheitshalber ein paar Ablässe. Gewissermaßen gebucht. Es ist alles kompliziert und schwierig und ungewiss. Und Martin Lloyd-Jones hat in einer Predigt über unsere Verse gesagt, lasst euch nicht irreführen, ihr lieben Christenleute. Nehmt ernst, was die römisch-katholische Kirche lehrt, was ihre Dogmatik sagt. Und dann werdet ihr sehen, was Luther sah. Nämlich, dass es eine Verneinung der eindeutigen biblischen Lehre ist. Und es hielt ihn in Dunkelheit und in Fesseln und in Trübsal. Zitat Ende. Das ist die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Sie ist nie fertig, sie ist nie vollendet. Das ist ein dauernder Kampf und niemals ein Sieg, ein ständiges Laufen und niemals Ankommen. Und dagegen sagt Paulus, guck hin, wie nah und zugänglich ist der wirkliche Jesus. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Es ist so einfach zugänglich, das Evangelium. Und dann fügt Paulus in den nächsten beiden Versen eine weitere Begründung noch hinterher, warum das Evangelium so nah ist. Und er schreibt wieder, Sie sehen das, denn. Es kommt wieder nochmal eine Begründung, warum das Evangelium so nah ist. Und dann zeigt uns der Apostel in den Versen 9 bis 10, wie diese Nähe und Zugänglichkeit des Evangeliums zustande kommt. Und warum wir bei Jesus genau wissen dürfen, woran wir sind. Genau wissen dürfen, woran wir sind. In diesen beiden Versen, also 9 und 10, benennt Paulus nämlich in Kurzfassung den Inhalt des Evangeliums. Und das führt uns zu einem letzten Punkt für heute Morgen. Wir hatten gesehen, erstens, das Evangelium ist einfach zugänglich. Das sind die Verse 5 bis 8. Und der zweite Punkt lautet, das Evangelium ist eindeutig auszudrücken. Das sind die Verse 9 bis 10. Das Evangelium ist eindeutig auszudrücken. Das sind die Verse 9 bis 10. Hier gibt Paulus in knappster Form eine Kurzdefinition des rettenden Glaubens. Da bringt er es nochmal auf den Punkt, was ist das Evangelium und was muss ich tun, um in seinen Genuss zu kommen. Und wir werden diese beiden Verse heute nicht mehr schaffen auszulegen, sondern wir werden heute nur noch den Einstieg machen. Ich baue nur noch die Brücke und dann werden wir am kommenden Sonntag Verse 9 und 10 auslegen. Da steckt einfach zu viel drin. Aber mir ist wichtig, dass Sie diesen Zusammenhang noch sehen. Paulus erklärt jetzt, warum das Evangelium so nah ist und was da eigentlich dazugehört und wie wir da rankommen. Und Sie merken, Paulus nimmt das Wortpaar Mund und Herz von Vers 8 wieder auf. Wir lesen das einfach nochmal, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und die spannende Frage in diesen Versen, ich habe viele Kommentare dazu gewälzt und manche drücken sich auch darum herum, um diese Frage. Die spannende Frage lautet, wie hängen Mund und Herz zusammen? Da wollen und müssen wir nächsten Sonntag ausführlicher drüber nachdenken. Das Thema am kommenden Sonntag wird lauten, muss ein Christ Jesus auch mit seinem Mund bekennen? Muss ein Christ Jesus auch mit seinem Mund bekennen? Ich erinnere mich an eine ältere Dame, für die das ein ganz großes Problem war. Sie sagt, ich schaffe es einfach nicht, Fremden gegenüber zu sagen, dass ich Christ bin. Ich kriege einfach den Mund nicht auf. Bin ich dann überhaupt ein Christ? Darüber müssen wir nächstes Mal reden. So viel will ich heute aber schon sagen. Das äußere Bekenntnis ist keine zusätzliche Bedingung, um gerettet zu werden. Das wäre ja wieder Werkgerechtigkeit. So nach dem Motto, allein das Vertrauen zu Jesus rettet dich, plus dann und wann ein mündliches Bekenntnis. Das wäre ja nur wieder eine neue Form von Werkgerechtigkeit, die Paulus hier gerade ablehnt. Aber die spannende Frage ist, wie hängen Herz und Mund zusammen? Und warum hat Jesus gesagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen von meinem himmlischen Vater? Das ist ja die gleiche Frage. Warum schreibt Paulus das so? Das wollen wir mit Gottes Hilfe nächsten Sonntag klären. Heute zum Abschluss will ich nur noch die erste Aussage über Jesus festhalten, die unverzichtbar zum Evangelium dazugehört. Und damit schließen wir es dann für heute ab. Aber diese erste Aussage, die ist so wunderbar, die wollen wir noch mitnehmen. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst. Das ist ein Pfeiler des Evangeliums. Jesus ist der Herr. Diese Formulierung gehört zu den frühesten Bekenntnissen auch in der jungen Kirche, dass Jesus der Herr ist. Herr, das war ein Ehrentitel, den die Juden zur Zeit Jesu für Gott Vater verwendeten. Im Hebräischen war das dann eben der Gottesname Yahweh. Und dieses Wort, das im Griechischen dann mit Kyrios übersetzt wurde, dieses Wort steht bei uns in Vers 9 für Jesus. Wenn du Jesus als Kyrios bekennst, wenn du Jesus als Yahweh bekennst, könnte man auch sagen. Das ist ein ganz klares Bekenntnis wieder bei Paulus. Jesus ist Gott. So wie wir das schon in Römer 9, Vers 5 ja gesehen hatten, wo Paulus sagt, Christus ist der hochgelobte Gott in Ewigkeit. Und das steht hier auch wieder. Jesus ist der Kyrios, Jesus ist Gott. Das war für einen Juden ein enormer Schritt. Ein Jude, der weiß, es gibt nur einen Gott. Und dann zu bekennen, Jesus ist Gott, Jesus ist der Herr. Aber das war für die Heiden auch ein enormer Schritt. Denn für die Heiden galt, wer ist Kyrios? Cäsar, der Kaiser. Und wehe, irgendein anderer bekommt den Kyrios-Titel als der Kaiser. Das ist Verrat. Und viele Christen haben für dieses Bekenntnis mit ihrem Leben bezahlt. Jesus ist der Herr, nicht Cäsar. Die Fürsten dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Und jetzt sagt Paulus, und er wiederholt damit, was Jesus von sich selbst gesagt hat, du, das gehört zum eindeutigen Kern des Evangeliums, dass Jesus Kyrios ist, dass Jesus der Herr ist. Um dem Evangelium zu glauben, Christ zu werden, bedeutet einzustimmen in dieses Bekenntnis. Jesus ist der Herr. Und daraus folgt dann unvermeidlich, wenn ich persönlich an ihn glaube und wenn ich persönlich zu ihm gehören will, Jesus ist mein Herr. Das gehört immer untrennbar zusammen. Das ist wie eineige Zwillinge, wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Jesus ist der Herr und Jesus ist mein Herr. Das war die eigentliche Bekehrungsstunde des Jüngers Thomas. Sie wissen, kurz nach der Auferstehung, als er voller Zweifel war und sich nicht vorstellen konnte, dass da ein Leichnam aus dem Grab wieder herauskommen sollte, und alle Überzeugungsversuche nichts gefruchtet haben, bis dann Jesus selbst vor ihm stand. Und sich Thomas seiner Zweifel schämt, weil er weiß, es ist die Realität des leibhaftig Auferstandenen, der vor mir steht. Und was war da sein Bekenntnis? Mein Herr und mein Gott. Mein Kyrios und mein Theos. Mein Herr und mein Gott. Wissen Sie, in den 80er Jahren gab es eine große Debatte, mehr in Amerika noch, aber es ist dann teilweise auch hier nach Deutschland geschwappt, ob zu einer vollständigen Bekehrung auch dazu gehören würde, dass ich Jesus als Herrn anerkenne. Die sogenannte Lordship-Debatte. Und viele haben gesagt, naja, es kommt doch nur darauf an, dass ich Jesus als meinen Sündenheiland annehme, dass ich glaube, dass er mein Retter ist. Und alles andere ist natürlich gut, wenn es kommt, aber nicht unbedingt nötig. Aber Jesus ist doch nicht teilbar. Entweder ich komme zu Jesus oder ich komme nicht zu ihm. Und wenn ich zu Jesus komme, komme ich immer zu wem? Zu dem, der Heiland ist und der Herr, der Kyrios. Ich kann nicht zu Jesus kommen und sagen, ja, ich vertraue mich dir an, aber ich anerkenne dich nicht als meinen Herrn. Das kommt vielleicht später mal. Nein, die Frage ist, beugst du dich vor Jesus oder nicht? Und darum bedeutet, an Jesus zu glauben, und wir werden das nächsten Sonntag noch deutlicher sehen, wenn wir über das Herz sprechen, an Jesus zu glauben bedeutet immer noch mehr als nur eine orthodoxe Theologie zu haben. Das ist schon wichtig, eine orthodoxe Theologie zu haben. Also eine Theologie, die die Wahrheit der Bibel wirklich ernst nimmt und akzeptiert und weitergibt und sich daran festhält. Aber im Jakobusbrief steht, an manchen Stellen hat der Teufel auch eine orthodoxe Theologie. Der glaubt auch, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat. Und so glaubt er auch alles. Aber das eine ist, eine orthodoxe Theologie zu haben, und das andere ist, den, der in dieser orthodoxen Theologie beschrieben wird, als meinen persönlichen Herrn anzuerkennen. Ich kann nicht zu Jesus kommen, ohne zum Herrn zu kommen. Im Neuen Testament steht etwa über 700 Mal wird Jesus als Herr bezeichnet. Etwa 700 Mal im Neuen Testament. Und darum betont Paulus auch in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Jesus Herrn nennen als durch den Heiligen Geist. Damit meint er nicht, niemand kann das aussprechen. Aussprechen kann das jeder Heide. Jesus ist der Herr. Aber Paulus meint etwas anderes. Niemand kann Jesus Herrn nennen in dem Sinne, dass es mein Herr ist. Dass ich ihn anbete und mich vor ihm beuge als meinem Herrn. Und wissen Sie, von einem solchen Herrn würde man normalerweise was erwarten? Von einem Herrn, der mächtiger ist als Cäsar, dass er seine Untertanen auf Abstand hält. Aber unser Herr hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat von sich aus den Abstand aufgehoben, er hat die Gitter weggeschoben, er hat die Mauern eingerissen. Und deshalb ist das Evangelium nicht nur eindeutig auszudrücken, wie wir in Vers 9 und 10 gesehen haben und am nächsten Sonntag hoffentlich noch weitersehen werden. Es ist nicht nur eindeutig auszudrücken, sondern es ist auch einfach zugänglich, wie uns die Verse 5 bis 8 gezeigt haben. Und liebe Leute, lasst uns allem entgegentreten, was dieses zugängliche Evangelium wieder verdecken will. Auch in unseren Herzen verdecken will. Und lasst uns dieses Evangelium mit vollen Händen austeilen. Lasst uns darauf vertrauen. Es ist zugänglich. Es erreicht die Herzen. Nicht immer sofort und nicht in jedem Gespräch, aber es ist zugänglich. Es erreicht die Herzen. Jesus lebt. Und lasst uns nie vergessen, dass auch wir, sofern wir Christen sind, nur deshalb gerettet werden konnten, weil es zu 100% auf Jesus ankommt. Und weil er uns alles geschenkt hat. Es ist so einfach. Vor einiger Zeit habe ich das schon mal gesagt und heute will ich auch damit schließen. Je mehr ich den Römerbrief studiere, umso besser verstehe ich die alten Bekehrungslieder. Weil die so krass sagen, wie Gott uns sieht, wie wir wirklich sind in unserer ganzen Verlorenheit. Und weil die so krass sagen, wie mächtig das Evangelium ist, dass es solche Leute rettet wie uns. Und wie einfach das mächtige Evangelium zugleich ist, dass jeder einen Zugang bekommen kann. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und mit deinem Herzen. Und so möchte ich mit einem dieser Lieder heute schließen, das im 19. Jahrhundert entstanden ist von Charlotte Elliot, nicht Elizabeth Elliot, die war später, aber Charlotte Elliot. Dieses Lied ist sehr berühmt, das heißt Just as I am. Und es ist bei uns bekannt geworden in dieser Übersetzung, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. So wie ich bin, blind, arm und irre, such ich, was mir gebricht bei dir. Den Reichtum deiner Gnade ziehe, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Und ich habe früher mal nie verstanden, also ich kenne dieses Lied seit Kindertagen, aber ich habe nie verstanden, was das bedeutet, so wie ich bin. Und der Römerbrief hat es mich wieder gelehrt, dieses Lied zu verstehen. Das heißt, so wie ich bin in meiner völligen Gottlosigkeit. So wie ich bin, so wie mich Gott in meiner ganzen eigenen Armut sieht, die vor dem Gesetz hilflos scheitern muss. Und ich kann mich nicht besser machen. Das Einzige, was mir bleibt, ist, zu Jesus zu kommen. Und der englische Text ist eigentlich fast noch schöner. Im Original, da heißt es in der zweiten Strophe sinngemäß, ich warte gar nicht erst drauf, noch den einen oder anderen dunklen Flecken selbst zu beseitigen. Es funktioniert ja doch nicht. O Gottes Lamm, das, worauf ich mich verlassen will, ohne alle Ausreden und ohne alle Vorwände, ist, dass dein Blut für mich vergossen wurde und dass du mich einlädst zu kommen. O Gottes Lamm, ich komme, so wie ich bin. Die Gerechtigkeit aus Glauben redet so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen? Sondern was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Und unsere Antwort darauf ist, so wie ich bin, komme ich zu dir. Herr Jesus Christus, danke, dass du es uns so einfach gemacht hast. Es war für dich so schwer und es ist darum für uns so leicht. Danke, dass dein Evangelium so klar und deutlich ist, dass es uns gerettet hat und dass es auch noch viele andere retten kann. Und sollte hier heute Morgen auch jemand sein, der diesen Schritt zu dir noch nicht gewagt hat, dann gib ihm den Mut, das zu tun, Herr. Und zu sagen, so wie ich bin, komme ich zu dir. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.